Stimmkontor. Ungefiltert. Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Stimmkontor ungefiltert. Am Mikrofon wieder der Micha. Bist du bereit? Hast du was zu trinken? Was zu snacken? Sitzt du bequem? Ja, dann können wir ja anfangen. Die letzten Folgen waren ganz schön heftig, politisch. Und heute geht's mal wieder zurück zur Therapie und zum Unterricht. Ich habe dir was mitgebracht, wo es um die Therapie und das, was wir dort machen oder den Unterricht geht, so ganz grundsätzlich. Und natürlich dreht es sich jetzt bei mir um Stimmtherapie und Stimmunterricht, aber auch aus anderen Bereichen wirst du sicherlich was mitnehmen können. Ich habe das so genannt Physiologie statt Glauben, was von meiner Keynote in Salzburg übrig bleibt. Denn ich war letzte Woche in Salzburg. Ich war eingeladen auf das International Voice Symposium und durfte eine Keynote halten. Das war komplett auf Englisch, vor einem internationalen Fachpublikum, von vielen Menschen, die ich bewundere und von deren Arbeit ich schon immer gelesen habe. Und es war schon eine kleine Grenzerfahrung für mich. Also ich unterrichte auch ganz oft auf Englisch oder therapiere auf Englisch, aber so eine Keynote, das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist nochmal auch für mich eine kleine Herausforderung gewesen. Und ich möchte gerne die Inhalte für euch hier präsentieren, weil ich die super wichtig finde. Und ich hoffe, du kannst für dich was mitnehmen, weil es ist ein kleines Update. Ne? Ein Update für die Stimmtherapie. Und ich muss dich gleich enttäuschen, es wird kein Update im klassischen Sinn. Ich habe keine neue Übung mitgebracht, kein Ranking, keinen besten Weg. Ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Worauf stützen wir uns eigentlich, wenn jemand mit seiner Stimme zu uns kommt? Meine Antwort vorweg, damit du genau weißt, wo ich hin will. Im Dschungel der Methoden zählt am Ende der Mensch, der vor mir sitzt. Und die Frage, ob das, was ich mit ihm mache, auf Physiologie beruht oder auf Glauben. In unserem Feld gibt es sehr viele nebeneinander bestehende Konzepte und Schulen. Manche seit 100 Jahren etabliert, andere neu entstanden. Das nennen manche, mich eingeschlossen, den Dschungel der Methoden. Und ich finde, das trifft's ganz schön. Man weiß manchmal gar nicht, was da so im Dickicht aufeinander lauert. Man kann manchmal gar nicht so durchblicken bei manchen Methoden. Manche sind so alt und so fest verankert im Bewusstsein der Stimmenwelt, dass man gar nicht mehr denken kann, dass es sie nicht in diesem Feld gibt. Und wiederum andere geben uns verschiedene Wege, auf denen wir uns verirren können. Und manche bringen uns dabei, im Kreis zu laufen. Und wir finden es irgendwie schön, im Kreis zu laufen. Und wiederum andere, die zeigen uns wichtige Wege durch diesen Dschungel durch. Was ich sagen will, irrsinnig viele verschiedene Schulen und Ansätze. Stellenweise widersprechen sie sich, stellenweise sind sie undurchsichtig. Und manche scheinen vor allem jetzt noch zu existieren, weil sie voller Tradition sind. Aber nicht alle diese Konzepte sind alt. Auch in unserer Stimmwelt gibt es Methoden, die man an drei Dingen erkennen kann, die neu und fancy sind. Es dreht sich dann meistens um eine einzelne Übung, die angeblich überall passt. Ba-bam. Oder es ist etwas Altes in einem neuen Gewand, was man schon längst gesehen hat, aber jetzt gibt es irgendwie einen neuen Namen dafür. Oder es verspricht eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage. Also noch mehr Gewusel und Lianen im Dschungel der Methoden, den wir überhaupt nicht gebrauchen können. Aber das heißt nicht, dass alles Neue eine Mode ist. Es kommen natürlich immer wieder gute neue Ansätze dazu. Perspektiven, die uns wirklich weiterbringen. Ich möchte nur, dass wir einem neuen Weg in unserem Dschungel dieselbe Frage stellen wie einem jahrhundertealten Weg. Ich selbst bin in diesem Dschungel ausgebildet worden. Ich arbeite auch da drin und ich unterrichte auch Teile dieses Dschungels. Ich möchte aber hier betonen, dass ich nicht gegen die Konzepte an sich spreche. Die wurden ja mal von klugen Leuten entwickelt. Das ergab Sinn im Wissensstand ihrer Zeit. Und es steckt auch sehr viel klinisches Können in diesen Methoden. Nichts davon möchte ich hier zurücknehmen. Was mir persönlich zu schaffen macht, ist so ein Satz, den du vielleicht auch kennst oder vielleicht sogar selbst benutzt. Ich habe den Satz auch am Anfang meiner Berufskarriere benutzt. Pass auf, Trommelwirbel. Ich bin in dieser Methode ausgebildet worden oder in diesem Konzept, also arbeite ich so. Als Antwort auf die Frage, wo ich stimmtherapeutisch-pädagogisch herkomme, ist es ein ziemlich guter Satz. Als Antwort auf die Frage, was dieser eine Patient jetzt braucht, sagte mir gar nichts. Und die Treue zu einer bestimmten Stimmschule, die fühlt sich bemerkenswert gut an. Sie fühlt sich an wie Gründlichkeit, wie Handwerk, wie Qualität. Man sieht ihr von außen nur halt nicht an, dass sie über die Indikation überhaupt nichts aussagt. In meinen Kursen höre ich dann auch noch eine Frage, zuverlässiger als jede andere. Und es ist nicht die Frage, wie man erkennt, was tatsächlich gestört ist. Es ist die Frage, ob ich noch eine Übung dazu habe. Hast du nicht vielleicht noch eine Übung für mich? Gibt es nicht noch für dieses Störungsbild eine Übung? Welche Übung würdest du denn grundsätzlich empfehlen? Gibt es da nicht noch einen Tipp? Am Ende eines Kurses scheint für viele nur zu zählen, wie viele neue Übungen sie mitnehmen können im Köfferchen. Und ich verstehe das ziemlich gut. Eine Übung ist konkret. Die kann ich Montagmorgen einsetzen. Physiologie, das kann ich nicht einfach einsetzen. Physiologie muss ich verstehen. Das ist deutlich mehr Arbeit. Wenn du schon mal in einem Kurs von mir warst, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass der Herr Helbing sehr darauf bedacht ist, dass man Physiologie und Pathophysiologie sehr gut nachvollziehen kann, um dann klinisch zu arbeiten. Und dass zwar Übungen cool sind, aber es auch immer wieder darum geht, warum mache ich etwas und warum wirkt etwas? Was kann es uns eigentlich kosten, wenn wir uns eher einem Konzept anvertrauen oder einer Methode, anstatt selbst über die Dinge nachzudenken? Und ich möchte nicht sagen, das möchte ich wirklich hier betonen, dass die Konzepte da alle schlecht sind. Es geht mir darum, wenn Menschen sehr rigide ihre Therapie oder ihren Unterricht nach einem Konzept aufbauen, nach einem Schema oder immer die gleichen Übungen abrufen, anstatt sich zu fragen, was sie da eigentlich machen und warum sie das eigentlich machen und ob das, was sie da tun, überhaupt noch Sinn macht. Wenn ich nämlich einem Konzept folge, das die Antwort schon angeblich kennt, höre ich irgendwann auf zu fragen. Der Glaube ist dann schneller als die Diagnostik. Da geht dann die Tür auf, die Person kommt rein und sagt was und dann nimmt man gar kein Stimmfeld und macht gar keine Untersuchung und fängt sofort an zu arbeiten, weil man das ja schon mal gesehen hat. Weil man ja weiß, um was es geht. Der Glaube ist dann schneller als die Diagnostik. Und das ist mir schon untergekommen in Supervisionen, in Beratungen, in Fortbildungen, wo das Kolleginnen erzählt haben, wo dann monatelang an einer Stimme gearbeitet worden ist und sich nichts verbessert hat und wo dann darunter eine ganz andere Diagnose gesteckt hat. Und an dieser Stelle ist Glaube an eine Methode keine Geschmacksfrage mehr. Das kann auch im Unterricht passieren, wenn jemand die ganze Zeit einfach nur stupide Gesangsübungen abspult. Ich habe mal vor Jahren eine Gruppe von GesangspädagogInnen kennengelernt, die alle bei einer Person Unterricht hatten und die Unterrichte sahen immer gleich aus, immer die gleichen Übungen in den gleichen aufeinanderfolgenden stupiden Dingen. Und das hatte überhaupt nichts mit der Entwicklung einer Stimme zu tun. Aber das häufigste Beispiel, das mir begegnet, ist die Atemarbeit. Da wird dann an der Atmung gearbeitet, an der Aufrichtung, am Zwerchfell, an der Einatmung. Und irgendwie scheint unterwegs verloren zu gehen, wofür das eigentlich gut sein soll. Und ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Atemtechniken. Ich bilde Atemtherapeuten aus. Ich nutze selbst Atemtherapie und nutze das natürlich auch in meinen Fortbildungen. Was mir fehlt, ist halt ganz häufig die Verbindung zur Stimmfunktion. Warum sollte ich jetzt ständig atmen? Gebt mir einen Impuls. Warum sollte ich das tun, wenn mein Thema was ganz anderes ist? Atmung ist für mich eine Voraussetzung für die Stimme. Und das wird erst wirksam, wenn ich sagen kann, welche konkrete Kehlkopffunktion sie unterstützen soll. Ich persönlich halte nicht mehr so viel daran, wie ich das mal gelernt habe, erst an der Aufrichtung zu arbeiten, dann an der Atmung und dann an dem Ton. Ich fange meistens schon mit dem Ton an. Denn der Ton kontrolliert ja meinen Atemstrom. Zumindest wenn das Thema ist, wenn Stimmtherapie das Thema ist. Wo mir diese Verbindung fehlt, da üben wir manchmal etwas, das in sich vollkommen richtig ist, wie beispielsweise Tiefatmung oder langsames Ausatmen mit Lippenbremse oder Strohhalm. Aber für die Stimmarbeit wissen wir nicht eigentlich richtig, wofür. Manchmal hängt das damit zusammen, dass da alte Gedankenmuster dahinter stehen, die ich auch beispielsweise noch gelernt habe. Ne? Alte Vorstellungen, die sich in unserem Feld extrem hartnäckig halten. Und es wird bestimmt in der Kommentarspalte auch bemängelt werden, dass ich jetzt hier so harsch bin. Aber es ist ungefiltert, es ist mein Podcast und da bin ich auch gerne manchmal etwas genau und direkt. Denn da kommen dann bestimmt auch die Kolleginnen, die sagen, ja, aber diese Übung aus dem und dem Konzept, die mache ich schon die ganze Zeit und danach ist die Stimme immer schön. Aber eine Übung kann halt auch wirken, wenn die Erklärung dahinter komplett falsch ist. Der Person geht's besser und wir verbuchen das als Beweis für unsere Theorie. Dabei haben wir nur bewiesen, dass irgendetwas gewirkt hat. Welcher Teil davon, wissen wir gar nicht. So bleibt jede Erklärung im Umlauf, egal wie alt sie ist, weil der klinische Erfolg sie jeden Tag aufs Neue zu bestätigen scheint. Ob es jetzt der therapeutische Kontakt war, ob es über die Zeit sich verbessert hat, ob es wirklich der Igelball war, der dazu beigetragen hat, dass die Stimme besser geworden ist oder irgendetwas anderes vielleicht verbessert worden ist, anders gemacht worden ist, das wird manchmal gar nicht hinterfragt. Wenn wir über Methoden streiten, reden wir meistens aneinander vorbei, weil wir drei ganz unterschiedliche Vorwürfe in einen Topf werfen. Und hier mal meine drei Vorwürfe von Methoden, wo wir einfach mal genauer hinschauen müssen. Der erste betrifft nur die Erklärung. Die Übung wirkt, aber die Begründung dahinter ist 80 Jahre alt. Das lässt sich reparieren. Man sollte immer mal wieder hinterfragen, stimmt das? Stimmt dieses Erklärungsmodell? Ich habe so viele Dinge in der Ausbildung gelernt und auch in Fortbildung. Ich habe Dinge unterrichtet, die ich heute nicht mehr so unterrichten würde, die ich nicht mehr so sehe, weil ich versuche immer wieder zu hinterfragen, stimmt das? Ist das outdated? Ich habe noch gelernt, viel einatmen ist wichtig für die Stimme. Heute mache ich das nicht mehr. Der zweite Punkt für solche Methoden ist unbequemer. Es gibt Konzepte, die nie in einer kontrollierten Studie untersucht wurden. Und ich sage ganz bewusst nicht, dass sie dadurch widerlegt sind. Ich sage, wir wissen es nicht. Und das ist ein Zustand, kein Urteil. Das heißt, wenn man es unbedingt beweisen möchte, dass das an der Methode lag, muss man es untersuchen. Kostet Geld, kostet Zeit, ist ein bisschen aufwendig. Aber man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, es lag an der Methode oder es lag an dem Konzept. Es gibt so viele Gründe, weswegen etwas funktionieren kann oder warum es zu einem therapeutischen Erfolg kommt. Es gibt interessante Studien, die ja zeigen, dass allein der Kontakt mit einer Person schon Dinge regulieren kann oder ein Verändern im häuslichen Umfeld. Das muss man einfach mal im Hinterkopf behalten. Und der dritte Punkt für Methoden, die man hinterfragen sollte, das sind Behauptungen, die sich gar nicht prüfen lassen. Also ich habe so Energiefluss in Meridianen, so Chakren, ich bin lunar, solar. Ja, also ganz ehrlich, das kann man nicht prüfen. Ne? Aber wenn jetzt da draußen jemand ist und sagt, ja, solar, lunar, Terlosologie, das gibt es, ja, dann müsst ihr folgende Frage einfach mal beantworten. Und diese Frage kann man jeden in einem Kurs stellen. Und diese Frage solltest du dir auch immer wieder stellen, wenn es um deine Arbeit und deine Methoden geht. Was müsste ich beobachten, um meine Annahme aufzugeben? Was müsste ich beobachten, um meine Annahme aufzugeben? Das heißt, du musst kritisch reflektieren. Denn jede klinische Entscheidung wird ja nicht dadurch gemacht, dass ich nur Argumente dafür finde. Ich muss immer auch Argumente gegen eine Methode, gegen ein Konzept finden. Was spricht dagegen? Was ist für, was ist dagegen? Aber wenn du darauf keine Antwort hast, dann arbeitest du aus Überzeugung. Das darfst du haben, aber das ist keine Therapie. Wenn du eine Antwort auf die Frage hast, dann arbeitest du klinisch. Jetzt möchte ich dir doch ein kleines Update geben, ne? Jahrzehntelang wurde jeder Ansatz für sich untersucht und hinterher konnte jede Schule sagen, bei ihr sei es besser geworden oder nach dieser Übung ist es besser. Aber seit ein paar Jahren gibt es Netzwerk-Meta-Analysen, die die Ansätze gegeneinander stellen. Die aktuellste stammt aus diesem Jahr. 24 Therapiekonzepte, 30 randomisierte kontrollierte Studien, 1210 Patienten, also wirklich eine ganze Menge. Das Ergebnis? 10 der 24 Konzepte reduzierten Heiserkeit signifikant. Und das stärkste Ergebnis kam von keinem einzelnen Konzept. Es kam von einer Kombination verschiedener Methoden aus verschiedenen Konzepten. Also zum Mitschreiben, keine Schule gewinnt. Und jetzt erspare ich euch, irgendwelche Ranglisten zu erzählen, weil ich kritisiere ja hier gerade das Propagieren von Ranglisten und würde jetzt damit ins gleiche Horn blasen, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch gerne dazu sagen, dass diese Meta-Analyse, so gut sie ist und wie toll sie das zeigt, auch einige Sachen nicht zeigen kann. Denn untersucht wurden nur funktionelle Stimmstörungen mit organischen Auswirkungen. Die Studie sagt nichts über andere Stimmstörungen. Die sagt nichts über Dosierung, nichts über Reihenfolge und schon gar nichts darüber, wie ich all das dann mit Menschen kombiniere, die dann bei mir in der Therapie sitzen. Das heißt, sie zeigt erstmal nur, Kombination von verschiedenen Methoden ist der bessere Weg für die Stimmtherapie, als einer Methode nachzujagen. Die Sicherheit der Evidenz ist genau dort am geringsten, wo die Effekte am größten sind. Die Studie ist demnach nur ein Ausschnitt auf unseren Dschungel der Methoden, zeigt aber nicht das ganze Bild. Wenn aber keine Schule gewinnt und auch keine Meta-Analyse mir sagt, was ich mit genau diesem einen Menschen mache, was bleibt dann übrig? Der Mensch, der bleibt übrig. Es beginnt damit, dass ich persönlich, ich Michael Helbing, wenn es um meine Stimmtherapien hier geht, vor der ersten Übung wissen will, wer mir gegenüber sitzt. Wie klingt die Stimme? Wann versagt sie? Unter welcher Belastung? Seit wann? In welchem Beruf? In welchem Körper? In welcher seelischen Verfassung? Und was will dieser Mensch eigentlich zurückbekommen? Für mich ist Anamnese keine Vorstufe der Therapie, sie ist bereits der erste Teil davon. Für mich gehört das ganz bindend dazu, dass der Mensch gesehen wird und dass ich nicht anfange, vorher schon Schlüsse zu haben, dass ich weiß, okay, da steht hyperfunktionelle Stimmstörung, das sind die Übungen, die ich mache. Oder das ist ein Lehrer, das sind die Übungen, die ich mache. Nein, das passe ich bei jeder Person an. Und dann folgt die Diagnostik. Ich brauche bildgebende Daten, ich brauche ein Stimmfeld, ich brauche ein Resonanzprofil, ich möchte eine Spirometrie haben. Ich brauche Daten. Denn diese Daten, die geben mir Antworten. Und dann brauche ich Vorbefunde, Medikamentenlisten, um dann daraus zu kristallisieren, was ist das Thema. Und dann geht es darum, gibt es ein Glottisschlussdefizit? Denn da ist ja jede Stimmstörung anders. Großes Problem, was ich immer habe mit hyperfunktionell und hypofunktionell, das ist ja so eine Kategorie, die andere Kategorie, aber das ist so unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie da reagiert wird. Deswegen, ach, ist mal ein Thema für einen anderen Podcast. Aber grundsätzlich guckt man erstmal, Glottisschluss funktioniert ja. Wie ist das mit der Resonanz? Gibt es Probleme in der muskuloskeletalen Struktur? Habe ich eine organische Stimmstörung? Ist es was Funktionelles, was Neurogenes, was Endokrines, was Psychogenes? Das muss erst geklärt werden und erst danach starte ich. Um besser zu sein, natürlich auch in der Diagnostik und Anamnese, dadurch beginnt ja schon die Therapie. Das ist ja schon eine Intervention. Der Patient merkt, boah, dem ist das wichtig. Man lernt vielleicht was über die eigene Stimme und was Stimme so für Auswirkungen oder wie die Stimme beeinflusst werden kann. Das ist ja schon Therapie. Und wenn das alles geklärt ist, dann wähle ich mein Werkzeug. Denn die Frage, welche Übung besser ist, das lässt sich nicht beantworten, solange ich nicht weiß, was eigentlich gestört ist. Und dafür brauche ich ein fundamentales Wissen, was mir die Person gibt, was ich ergründen kann. Und wenn ich jetzt mal das so zusammenfassen soll, wofür es für mich geht in der klinischen Arbeit und auch im Unterricht, für mich steht da immer zuerst die Physiologie. Ich versuche da immer zu gucken, wie verstehe ich Stimme und wie muss ich das sehen und was hat sich zum Beispiel auch verändert in den letzten Jahren, denn da gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Wie funktioniert Schwingung? Was macht Luftstrom? Wie formt der Vokaltrakt? Wie funktioniert Akustik? Und dann die Pathophysiologie. Was passiert, wenn Stimmlippen lange belastet werden? Wie reagiert Gewebe, das geschädigt wird? Tja, und dann fasse ich das alles zusammen und versuche, die Methoden auszuwählen, die Strategien, um dann diese Person zu behandeln. Das ist natürlich mehr Arbeit, als einfach nur eine fancy-schmancy Übung zu lernen oder einen Übungskoffer zu haben, den ich einfach über der Person ausschütte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das passiert ganz oft im Unterricht. Das passiert im Stimmunterricht, das passiert in der Sprecherziehung, das passiert auch gerne mal in der Stimmtherapie mehr, als man so denkt, dass einfach nur Übungen gemacht werden, vor allem Übungen, die Personen, die TherapeutInnen selbst gern mögen, die einfach sind, die wenig Aufwand benötigen. Aber so ist nicht der Weg. Ich höre dann auch immer wieder, das ist doch auch therapeutisches Bauchgefühl. Nee, ist es nicht. Bauchgefühl heißt, ich mache was, weil es sich richtig anfühlt und zu mir passt. Klinisches Denken heißt, ich habe eine physiologische Hypothese darüber, was gestört ist. Oliver Frischknecht hatte ich in meinem anderen Podcast, im Stimmkonter-Podcast, und er hat darüber gesprochen, über stimmtherapeutischen Hypothesen. Und das finde ich super wichtig. Ich greife gezielt ein, ich schaue, was passiert, und ich korrigiere. Das ist, wenn wir so wollen, ein systematisches Einzelfallexperiment. Und wenn wir es sauber durchführen, ist es das Beste, was wir genau für diese eine Person je haben können. Der Preis dafür, der ist hoch. Das muss ich halt aushalten, wenn ich ein gutes Ergebnis haben will. Wer nur misst oder nur Dinge tut, um bestätigt zu werden im eigenen Denken, der wird am Ende gar nichts Neues wissen. Es ist natürlich schöner, Dinge zu machen. Ich höre dann immer wieder, das ist Tradition oder das hat sich bewährt. Und da ich sage so, ist es denn so hilfreich, nur Traditionen nachzujagen? Sind die Traditionen denn gut? Bringen die mich weiter? Oder halten die mich auf? Genauso wie neue Sachen. Bringen die mich weiter? Oder halten die mich auf? Ganz wichtig, drüber nachzudenken. Mache ich Dinge, weil sie bequem sind oder weil sie korrekt sind? Das kann ich ja auch auf die Schlucktherapie übertragen. Das kann ich auch auf die Sprachtherapie übertragen. So, ich habe dir heute keine neue Methode empfohlen. Und ich habe jetzt nicht den besten Weg mit diesem Konzept dir gezeigt. Das bin ich auch überhaupt nicht. Das würde ich nicht machen. Ich wurde mal gefragt von einer Kollegin, ob ich nicht mal mein Konzept verschriftlichen will und dann so einen Kurs mache, irgendwie das Helbing-Konzept. Nö, ich würde eher einen Kurs machen, so erkennt ihr Stimmstörungen und so geht die Physiologie und so wählst du aus. Das, was ich jetzt schon mache, vielleicht so als großen Kurs, das könnte ich mir überlegen, aber ich würde niemals machen die Helbing-Methode. Ja, davon habe ich nichts. Ich möchte ja, dass Menschen in der Therapie und im Unterricht kritisch reflektiv denken und vielleicht auch mal sagen, diese Übung, die ich bei Micha gelernt habe, die ist bei dieser Person nicht geeignet. Aber diese Übung, die ich bei Katharina Feldmann gelernt habe, die ist geeignet. Oder die ich selbst entwickelt habe, die ist geeignet. Wenn wir darüber sprechen wollen, wofür ich hier eigentlich eintrete, das sind das drei Sachen. Mal wieder drei Sachen. Arbeitet informiert. Also wissen, woher unsere Annahmen kommen und wie alt sie sind oder warum ich die Annahme habe. Kritisch arbeiten, also bei jeder Behauptung, auch bei der eigenen Behauptung fragen, was sie zu Fall bringen könnte. Also reflektiert zu sein, drauf zu schauen, was wir tatsächlich tun, nicht nur darauf, was man uns beigebracht hat. Und das ist ganz wichtig, dieser letzte Punkt. Auch wenn du in meiner Fortbildung warst, und es ist toll, wenn du in meiner Fortbildung bist, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt und versuche irgendwie die stimmtherapeutische pädagogische Landschaft mitzugestalten. Das ist toll, aber du musst auch hinterfragen, wenn ich dir was beibringe. Mindestens hinterfragen, ob das jetzt für diese Person in ihrer Verfassung das Richtige ist. Und jetzt für all diese Menschen da draußen, die jetzt am Schwitzen sind, weil ich hier so gegen Konzepte rede. Konzepte sind nicht unsere Gegner. Nein. Sie geben uns Struktur, die geben uns eine gemeinsame Sprache, sie geben uns ganz viel, gerade den Menschen, die gerade anfangen in Therapie und Unterricht. Und keiner von uns, mich eingeschlossen, arbeitet davon. Schwierig ist es, wenn ein Konzept nicht mehr hinterfragt werden darf. Wenn das allumfassende Konzept ist oder wenn dann gesagt wird, das sind die Stimmexperten, wie auch immer. Deshalb ende ich lieber hier mit einer Einladung statt mit einer Abrechnung. Es gibt in unserem Feld eine ganze Reihe von Konzepten, die nie untersucht wurden. Das ist kein Urteil. Das heißt nur, wir wissen es halt noch nicht. Wer also will, dass sein Konzept ernst genommen wird, der sollte es untersuchen lassen oder reflektiv klar darüber sprechen, dass es da halt auch Dinge gibt, die man kritisch sehen muss. Das gibt's bei allen Dingen. Und am Ende, da sitzt weder eine Methode noch eine Meta-Analyse vor uns. oder ein Konzept. Da sitzt ein Mensch mit einem Namen vor uns in der Behandlung oder im Unterricht. Und darauf kommt es an, auf den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und die Frage, ob das, was ich mit ihm mache, auf Physiologie beruht oder auf Glauben. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Stimmkonter ungefiltert. Bis zum nächsten Mal.